Ich möchte gleich einsteigen in das Thema. Wir sind ja in dieser Reihe Königskinder und heute ist nur der letzte Teil dran. Und worum es eigentlich geht, ist, dass wir unsere von Gott geschenkte Identität erkennen und gemäß dieser Identität eben leben. Und heute wollen wir uns mit einem weiteren Aspekt beschäftigen, der damit zu tun hat und wo es sozusagen um das Kerngeschäft des Königlichen geht. Also worum es wirklich geht, wenn wir über das Königliche reden. Und deswegen heißt es heute, Königskinder, weißt du, wie man regiert? Das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen fremd klingen. Was hat der christliche Glauben mit Regieren zu tun? Und das ist eine ganze Menge. Und da möchte ich mit euch etwas ansehen und mit einer Stelle hier beginnen. Und zwar aus Offenbarung 5. Die Verse 9 bis 10. Und das ist ja dieses Szenario vor dem Thron Gottes. Da lesen wir von diesen vier lebendigen Wesen, von diesen Cherubim, von diesen Engelswesen und von diesen 24 Ältesten, so werden sie genannt, die ja die Erlösten repräsentieren. Und es heißt, sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Drei Worte habe ich hervorgehoben, weil die ganz wichtig sind. Hier wird uns der Grund gesagt, warum wir eigentlich erlöst worden sind. Und zwar, um als königliches Priestertum zu regieren. Das ist das, was der Vers sagt. Das habe ich mir nicht ausgesucht, das habe ich mir nicht auf die Fahnen geschrieben, sondern das ist das, was Gott über uns sagt. Und was hier ganz deutlich hervorkommt, ist, dass Erlösung eine Absicht hat. Das ist etwas, was wir nicht vergessen sollten. Wir sind nicht nur gerettet von etwas, sondern für etwas. Das ist so bedeutsam wie sonst vielleicht nichts. Weil, wenn wir denken, dass wir nur errettet sind, damit uns unsere Sünden vergeben wurden und damit wir jetzt ein gutes, beschauliches Leben führen können und alles und es uns gut geht, das ist nicht der Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern er hat etwas anderes im Sinn gehabt, nämlich er hat uns für etwas erlöst. Wir sind nicht nur um unser Selbstwillen errettet worden. Wusstest du das? Du bist nicht nur gerettet, du hast dein Leben nicht nur Jesus übergeben oder fühlst dich einer christlichen Gemeinschaft zugehörig, weil du weißt, dass du errettet worden bist, sondern es geht um viel, viel mehr. Amen. Es geht nicht nur um unsere Sündenvergebung, unser Seelenheil, dass es uns gut geht, dass wir getröstet und geheilt sind. Nein, es geht um etwas viel Größeres. Und das ist etwas so Gewaltiges, dass der gesamte Himmel, das lesen wir in diesem Vers, in diesem Kontext, fortwährend zum Staunen gebracht werden. Was Jesus verbracht hat am Kreuz, bringt den Himmel ins Staunen. Es bringt ihn in völlige Begeisterung, sodass der ganze Himmel nichts anders kann, als sagen, du bist würdig. Du hast für Gott erkauft aus allen Sprachen, Stämmen und Nationen Menschen, um etwas zu sein, nämlich eine königliche Priesterschaft. Und das zu verinnerlichen, macht den Unterschied unserer Nachfolge aus. Und das ist der Grund, warum es wichtig ist, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen. Es wird unser Glauben, unseren Glauben prägen und verändern. Es wird unsere Gebete verändern. Es wird unsere Bereitschaft, uns Gott hinzugeben, verändern. Es wird unsere Lebensentscheidung, so wie wir täglich leben, wird es verändern. Und deswegen meine Ermutigung an uns alle, einschließlich an mich selbst, lass uns immer wieder gedanklich uns damit beschäftigen, zu was Gott uns eigentlich berufen hat. Es geht um mehr als nur, dass uns vergeben wurde, dass wir eine Feuerversicherung haben, dass wir in den Himmel kommen, dass wir gerettet sind. Es geht um dieses, für was wir gerettet worden sind. Und je mehr wir verstehen, zu was wir berufen sind, desto weniger werden wir uns um uns selbst und unsere Befindlichkeiten kreisen. Ich glaube, dass der Grund, warum wir als Christen oftmals so in dieser Situation sind, wie wir sind, ist, weil wir zu viel mit uns selbst beschäftigt sind. Und das ist nicht, weil wir schlecht sind, sondern das ist, weil das der Geist dieser Welt ist. Es ist der Zeitgeist. Es ist ein Ausdruck unserer Gesellschaft. Es ist ein Ausdruck besonders unserer Wohlstandsgesellschaft, dass wir unseren Fokus eben legen, total auf unser Wohlbefinden ausrichten und oftmals nicht darüber hinausschauen. Und jemand verstand das sehr gut, das war Paulus. Und deswegen machte er solche Aussagen und sagte, ich erachte alles andere für Dreck, für Kot. Alles andere ist Mist, mit anderen Worten gesprochen, umgangssprachlich, damit ich das umsetze, wozu ich eigentlich berufen bin. Das war der Herzschlag von Paulus. Und er hatte etwas von der Größe der göttlichen Berufung verstanden, die auf jedem, der Jesus als sein Erretter und Herrn annimmt, liegt. Das ist, Gott anzubeten zuallererst, aber auch seinen Auftrag umzusetzen. Und dieser Auftrag ist ausgedrückt in diesem Vers hier, den wir lesen: Sie werden über die Erde herrschen. Ich werde das Wort regieren nehmen, weil ich glaube, das spricht doch mehr von dem, worum es geht. Und wir wollen ganz kurz uns ansehen, was eigentlich regieren bedeutet und wie wir das dann umsetzen können. Also dieses Wort regieren, was hier als herrschen wiedergegeben ist, ist das Wort, und das haben wir uns schon ein ähnliches Wort angesehen, ist dieses Wort Basileo. Das bedeutet königlich zu regieren. Und wir wissen, wir erinnern uns an das Wort Basileus ist der König. Und natürlich Basileia, das ist nicht der Name einer bekannten Freikirche in Bern, sondern die haben sich diesen Namen gegeben, anscheinend wegen dieses Bezugs, daher kommt das nämlich. Basileia ist die Königsherrschaft oder das Reich Gottes, das ist der Ausdruck dafür. Und dieses Ausüben der Herrschaft oder der Regierung ist eben dieses Wort Basileia. Das finden wir hier in diesem Wort. Ich sage das deswegen, weil es uns auch noch an anderen Stellen auch immer wieder begegnen wird. Also, was bedeutet es zu regieren? Zu regieren bedeutet, über etwas stehen, Autorität zu haben, Macht auszuüben, die Kontrolle zu besitzen. Das sind ganz schön heftige Worte. Und es ist auch kein Wunder, dass viele Christen ein Problem mit der Vorstellung haben, dass sie dazu berufen sind, zu herrschen. Da haben viele mit einem Problem, weil sie empfinden es als etwas Vermessenes, sie sehen es als einen Ausdruck von Überheblichkeit, als Anmaßung, ja, vielleicht sogar als lieblos. Das sind alles Dinge, womit viele Christen kämpfen. Warum ist das so? Weil sie mit diesem Wort regieren oder herrschen, noch schlimmer, herrschen, ganz viele negative Dinge assoziieren, in Zusammenhang bringen oder in Bezug bringen. Oftmals ist es wegen eines fehlenden, sogar falschen Verständnisses, was Autorität haben eigentlich bedeutet. Damit hat es zu tun. Und das darf nicht so sein, weil wenn Gott sagt, sie sollen herrschen, ihr sollt regieren, dann dürfen wir nicht, als die wir die Berufung haben, das zu tun, uns dem entziehen, aus irgendeinem Grund. Das geht nicht. Und viele haben ein völlig falsches Bild vor Augen, wenn es um unsere ewige Berufung geht. Und wenn wir über die Ewigkeit sprechen, sieht für viele Gläubige das so aus. Ja, so, das ist alles. Wenn es um Ewigkeit geht, irgendwo auf der Wolke 7, irgendwo Gott anbeten alle Ewigkeit. Also ich glaube, wir haben eine ganz starke Berufung. Deswegen sind wir ja eine Priesterschaft. Wir werden priesterlich vor Gott dienen, ganz klar. Das tun wir jetzt schon. Das soll auch in der Anbetung zum Ausdruck kommen. Anbetung, Lobpreis und Anbetung im Gottesdienst ist unsere priesterliche Betätigung. Da geht es zweitrangig um uns. Es geht erstrangig darum, dass wir wie Priester vor Gott stehen und ihn anbeten. Das bringt eine ganz andere Perspektive von dem, was wir tun. Es ist nicht Liedersingen, einfach nur eine schöne, unterhaltende Zeit zu haben, sondern wenn du verstehst, dass du am Sonntagmorgen hier bist, und egal, ob es DJ-Lobpreis ist, egal, ob Salvatore Lobpreis leitet, egal, ob eine ganze Band dich leitet im Lobpreis, wenn du weißt, wenn du verstehst, dass du in dem Moment deine priesterliche Berufung, vor Gott zu stehen, in seiner Gegenwart zu stehen und ihn anzubeten, ausübst, dann bekommt es eine ganz andere Perspektive. Aber, preis dem Herrn, das ist nicht alles, wozu wir berufen sind. Amen. Also ich liebe es ja, Gott anzubeten. Ich bin ein Anbeter von ganzem Herzen. Aber wenn ich mir vorstelle, die Ewigkeit würde nur so aus, aussehen. Ja, so sieht das überhaupt natürlich nicht aus. Das ist die Vorstellung von uns Menschen. Ich denke, ich würde einen Nervenzusammenbruch kriegen, ja? Und preis dem Herrn, das ist nur ein Teil von dem, wozu wir berufen sind. Wir sind nicht nur zu berufen, priesterlich vor Gott zu stehen und ihn anzubeten, sondern wir sind dazu berufen, wie dieser Vers, den wir gelesen haben, es sagt, königlich zu herrschen. Was zeichnet nun wahres Regieren aus? Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, den wir verstehen müssen und wo oftmals eben ein Missverständnis vorliegt, wenn es um Autorität, wenn es über diesen Begriff Herrschen geht, Regieren geht, den wir als Christen oftmals erlegen sind. Und da möchte ich mit euch eine Stelle ansehen, in Römer 5, Vers 17. Da wird uns eigentlich gesagt, worum es geht. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Hier haben wir dieses Wort herrschen, Basileia, das gleiche Wort. Wir sollen quasi im Leben Regierungsgewalt ausüben, heißt es hier. Interessant ist, wenn man das hier liest, was in diesem Vers eigentlich gesagt wird. Hier wird gesagt, hier spricht Paulus darüber und sagt, dass wir ehemals unter der Regierungsgewalt des Todes waren. Hier wiederum, ja, hier heißt es, dass der Tod durch den einen geherrscht hat, Basileia, wiederum. Also wir waren unter der Regierung, unter der Autorität des Todes. Weißt du, was das bedeutet? Hast du dieses schon mal gespürt, wie das ist, wenn man unter diesem Machtbereich des Todes steht? Wenn man so bedrückt ist und so beladen ist und vielleicht auch von Krankheit angegriffen ist, dass man sich fühlt, als wenn man nur noch tot ist. So fühlen sich viele Menschen. Und so kann man sich auch als Christ fühlen, obwohl man eigentlich aus diesem Machtbereich des Todes befreit wurde durch Jesus Christus. Und dann heißt es hier, dass wir jetzt nicht mehr unter der Regierungsgewalt des Todes stehen, sondern dass wir befreit wurden. Und zwar befreit wurden durch die Kraft seiner Gnade. Und in dieser uns geschenkten Gnade sollen wir jetzt Regierungsgewalt ausüben. Und ich kann dir sagen, wenn die Gnade Gottes dein Fundament ist für dieses Regieren, dann gibt es keinen Gewaltmissbrauch, dann gibt es keine Kontrolle, dann gibt es keine Manipulation. Seid ihr mit mir? Ja, das ist, also, wenn wir das richtig verstehen, dass alles, was wir haben an Regierungsgewalt auf Grundlage der Gnade ist, dann ist da kein Platz für all das, was eigentlich so negativ das Ganze sein lässt. Und es wird noch besser. Dieser Vers sagt uns, dass dieses Regieren sich nicht auf die Zukunft bezieht. Ja, weil das ist ja auch oftmals in unseren Vorstellungen, Köpfen. Ja, wir als auf der Erde als Christen, wir leiden, wir gehen durch die schweren Zeiten. Und in der Ewigkeit, dann werden wir einmal mit Jesus vereint regieren. Und da wird es uns besser gehen. Aber Regieren betrifft nicht nur die Zukunft. Hier in diesem Vers wird uns gesagt, dass wir im Leben herrschen sollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Im Leben sollen wir herrschen. Also in hier und heute, in jetzt. Gottes Regierungsautorität, Gottes Regierungsvollmacht ist für uns heute, für jeden Tag, für den Alltag. Und ich gebe euch einfach mal ein paar Gedanken, was es bedeutet, im Leben zu herrschen oder im Leben zu regieren. Im Leben zu regieren bedeutet, dass wir Nein zur Anfechtung und Sünde sagen können. Es bedeutet, dass Bedrückung und Depression und Krankheit kein Anrecht an uns haben. Das bedeutet es, im Leben zu regieren. Wir akzeptieren es einfach nicht. Wir machen uns bewusst, dass wir dazu berufen sind, im Leben zu herrschen oder zu regieren, Autorität auszuüben. Es bedeutet, dass wir nicht ärmlich und gebrechlich unseren Lebensabend verbringen müssen. Vielleicht sind diese Gedanken in dir, dass du denkst, oh Mann, wie wird das werden, wenn ich alt bin? Werde ich kränklich, ärmlich und gebrechlich einfach so meinen Lebensabend abwarten? Nein! Du bist dazu berufen, bis zu deinem letzten Atemzug in der Fülle des Lebens zu leben, aus der Kraft der Gnade Gottes. Warum? Weil er dich dazu bestimmt hat, im Leben zu regieren, oben zu sein. Es bedeutet, dass wir nicht Opfer sind, sondern selbstbestimmt unser Leben gestalten können. Es bedeutet, dass wir nicht Schwanz, sondern Kopf sind. Das ist ja ein Wort, was Gott seinem Volk Israel gab. Er sagt, wenn ihr das umsetzt, meine Prinzipien, ihr werdet nicht der Schwanz sein, also immer hinterher hängen, sondern ihr werdet der Kopf sein. Das heißt, ihr werdet Entscheidungsvollmacht haben. Ihr werdet entscheiden, wo es lang geht. Und du hast die Fähigkeit, von Gott aus die Autorität, die Regierungsvollmacht bekommen, zu entscheiden, wo es in deinem Leben lang geht. Sicherlich, es gibt in unserem Leben Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Die sind nicht in unserer Hand. Aber was unseren Verantwortungsbereich betrifft, da sollen wir entscheiden, wo es lang geht. Und das bedeutet, im Leben zu herrschen oder zu regieren. Es bedeutet, dass wir Schaden abwehren können. Wir müssen nicht akzeptieren, dass all diese Schicksalsschläge und ständig irgendetwas Negatives in unserem Leben passiert. Wir müssen es nicht akzeptieren. Wir dürfen unseren Standpunkt nehmen und sagen, wir herrschen im Leben nicht, weil wir so toll sind, nicht weil wir so vollkommen sind, sondern weil seine Gnade uns befähigt. Das ist das, worum es geht. Und vor einigen Tagen hatten Judith und ich Gelegenheit, mit Martin und Therese Kaltenrieder zusammen ist etwas Zeit zu verbringen. Sie leben im Schwarzenburger Land. Sie haben das neue Land aufgebaut, einen starken Dienst. Vor 30, 40 Jahren haben sie damit angefangen und haben das jetzt übergeben. Ganz tolle Leute. Und sie erzählten uns, es ist ja so, das Schwarzenburger Land, das ist so noch von der Topografie her und von der Lage her so, dass es eigentlich jedes Jahr, haben sie gesagt, jedes Jahr gibt es dort massive Unwetter mit Hagel und es wird alles da so richtig nieder kaputt gemacht. Die Ernte wird zerstört, Autos und Häuser und Grundstücke werden so richtig in Mitleidenschaft gezogen durch diesen extremen Hagel, der sich ergibt durch diese topografische Lage dort. Und dann sagten sie, da haben sie irgendwie empfunden, dass sie im Gebet stehen sollten und haben ihren Stand genommen und gesagt, wir erlauben das nicht länger. Und seit 4 Jahren gibt es keine Hagelunwetter mehr, wie es vorher gab. Das war für sie ein gewaltiges Zeichen. Dann haben sie angefangen auch zu beten für Regen. Und im Chat war ja etwas auch für diese Gebetsnachfrage aufrufen, Oberdiesbach zu beten für Regen. Und wenn man das spürt, wenn man das auf dem Herzen hat, dann darf man auch da Regierungsautorität ausüben. Warum nicht? Wir haben biblische Vorbilder dafür. Jesus hat das auch getan. Er hat Autorität genommen über das Wetter. Er sprach zu dem Sturm, zu dem physischen Sturm, zu dem Unwetter und der Sturm stillte sich. Nun sage ich nicht, dass wir immer ständig so durch die Gegend ziehen sollen und hier das Wetter einfach so, wie wir es belieben, machen sollen. Darum geht es nicht. Ja, ich habe nicht so die Last dafür. Ich bin happy mit diesem schönen Sommer. Ja, für mich ist das ein toller Sommer. Aber ich weiß, dass es einige Leute gibt, die ganz schön leiden. Die sehen das nicht so wie ich. Aber warum nicht? Warum sollte man nicht im Glauben stehen und sagen, Gott, wir erwarten, wir glauben, dass aufgrund dessen, dass du uns berufen hast, im Leben zu herrschen, dass du uns Regen gibst. Es bedeutet auch, sich nicht niedermachen zu lassen von kulturellen Einflüssen in unserer Gesellschaft, sondern im Gegenteil, diese Welt und unsere Gesellschaft, unsere Städte und Länder für das Reich Gottes zu beeinflussen. Das bedeutet es, zu regieren durch die Gnade. Das bedeutet es, Haupt zu sein, Kopf zu sein und nicht der Schwanz. Und es ist vielleicht wichtig, auch das abgerundet zu sehen. Natürlich wird die Fülle der Regierungsvollmacht erst dann übergeben werden, wenn Jesus wiederkommt, die Fülle. Aber bis dorthin dürfen wir uns im Regieren üben. Und wir dürfen bereits jetzt, so wie es dieser Vers sagt, im Leben, im jetzigen Leben regieren, herrschen durch Jesus Christus. Das ist der Auftrag an uns Menschen. Regieren, aber wie? Und da möchte ich euch am Ende hier zwei Gedanken mitgeben, zwei kurze Gedanken, die uns helfen sollen, uns so auf die richtige Spur zu bringen. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, regieren muss man wollen. Es nützt nichts, wenn man Vollmacht bekommen hat und diese nicht anwenden möchte. Und das Stichwort heißt hier in dem Zusammenhang für mich Nachfolge. Weil Nachfolge ist etwas, was mit einen Entschluss zu tun hat. Keiner wird gezwungen, Jesus nachzufolgen. Jeder folgt Jesus freiwillig nach, aus freien Stücken. So ist es gedacht. Als Jesus hier auf der Erde war, es gab Zeiten, da strömten die Massen nur so zu ihm. Und da gab es auch Augenblicke, da rannten sie auch weg von ihm. Und das war dann, wenn Jesus Dinge sagte, die ein Anstoß waren. Er gab ihnen nicht Dinge, die sie hören wollten, sondern er gab ihnen Dinge, die sie hören mussten. Und das war eine solche Begebenheit, von der lesen wir in Johannes 6 zum Beispiel, wo berichtet wird, dass als Jesus über das Brot des Lebens spricht und er sagte, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Und es war so ein Anstoß für die Menschen damals, weil sie sich als Juden nicht vorstellen konnten, dass Jesus eigentlich von diesem metaphysischen Erlösungswerk, von dem Kreuz, was dort geschah. Und dann heißt es, dass von diesem Tag an viele seiner Jünger, also die ihm nachfolgten schon, viele seiner Jünger nicht mehr nachfolgten. Interessant ist, das ist wirklich reiner Zufall, aber doch sehr bezeichnend, die Bibelversangabe, also der Vers, in dem was geschrieben ist, ist Johannes 6, Vers 66. Ja, interessant. Ich meine, ich sage nicht, dass das, ich glaube, das ist Zufall, weil die Leute, die das dann, diese Verseinteilung gemacht haben, sie haben bestimmt nicht daran gedacht. Aber es ist doch interessant, dass das in diesem Zusammenhang geschrieben steht. Das ist dieses gegen Jesus sein, ihn nicht mehr mit ihm zu gehen. Und Jesus wandte sich zu den Zwölfen, die da immer noch standen, ganz bedröppelt, und alle gingen weg. Da waren nur noch die Zwölf und sagte Jesus zu ihm, wollt ihr auch gehen? Jesus hat sich nie, nie darum geschert, Menschen mit allen Mitteln zu halten. Hat er gar nicht nötig gehabt. Er wollte nur Leute, die freiwillig aus ganzem Herzen und Schluss ihm nachfolgen. Und dann sahen sich die Jünger an, guckten sich an, sie wussten jetzt gar nicht, was sie jetzt so sagen sollten. Und Petrus sagte dann, ja, Meister, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und da war das für sie geregelt. Sie folgten Jesus weiter nach ihrem Meister. Und es war gut so. Jesus wollte nie einfach nur Nachfolger. Er wollte Nachfolger, die radikal sind. Und warum spreche ich darüber in dem Zusammenhang, in diesem Thema? Ich glaube, das Regieren ist für die, die bereit sind, ihm radikal nachzufolgen. Koste es, was es wolle. Ich möchte es einmal so sagen. Nur wer in der Nachfolge bleibt, weil es ist so, man kann auch aufhören nachzufolgen, ist so. Nur wer in der Nachfolge bleibt, nimmt an seiner Regierung teil. Man muss es wollen, das ist der ganze Punkt. Zweitens, regieren muss man lernen. Das ist die Gnade, die uns befähigt, zu regieren, zu herrschen im Leben. Deswegen ist es für jeden möglich, für jeden, jung, alt, egal wo du herkommst. Wenn du an Jesus glaubst, bist du dazu berufen, zu herrschen, zu regieren, weil es sein Werk der Gnade ist. Aber wie regiert man? Indem man es lernt. Und wie lernt man? Indem man übt. Ja, das ist ganz einfach. Ja, man lernt, indem man übt. Und deswegen könnte man sagen, wir trainieren fürs Regieren. Willst du erleben, wie du in dieser Vollmacht, die Autorität, die Gott gegeben hat, lebst? Dann fange an, seinem Trainingsprogramm dich anzuschließen. Er hat ein Trainingsprogramm für dich, um dich zu trainieren. Und es ist wirklich wie in einem Fitnesstraining. Wisst ihr, Muskeln kommen nicht von alleine. Man baut keine Muskeln von alleine auf. Das funktioniert nicht. Ja, wenn man auf dem Sofa sitzt und einer Sportveranstaltung zuschaut, dadurch kommen keine Muskeln. Stimmt's? Das hat noch nicht, leider nicht, genau, es hat noch nie geklappt. Du musst etwas tun, du musst aufstehen. Muskeln kommen nicht von allein, weil Muskeln brauchen einen Reiz, damit sie sich aufbauen können. Sie sind da, sie sind nur ein bisschen schwach und verkümmert. Und sie brauchen einen Reiz, einen Impuls, sprich, sie müssen herausgefordert werden, damit sie wachsen. So ist es einfach gedacht. Sonst verkümmern Muskeln. Im geistlichen Bereich ist es ganz genauso. Und was uns Muskeltraining gibt, was uns Muskelschmalz gibt, wie man das sagt, sind die Herausforderungen des Lebens. Die Herausforderung von heute ist das Training für morgen. Das, was uns heute herausfordert, trainiert uns für morgen. Und für die Ewigkeit übrigens. Ne? Das ist ganz klar. Und ich möchte euch eine Stelle mit euch ansehen, wo man das ganz klar sieht, dieses königliche Regieren, wie es eben durch Trainieren kommt. Und das ist aus Jakobus 1, Vers 2. Da hat Jakobus tatsächlich die Frechheit, folgende Worte zu sagen. Er sagt hier, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, das Ausharren aber so ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Das ist eine enorme Aussage und sie widerspricht all unserem menschlichen Empfinden und Wahrnehmen. Und auch als Christ denken wir, wie kann das sein? Ja, wenn Gott gut ist, warum lässt er das zu? Das ist nicht die Frage, die wir als Christen stellen sollten, sondern eigentlich sollten wir uns fragen, weil Gott gut ist, lässt er es zu, um mich zu trainieren, um mich zu stärken. Weil das Interessante ist, wie dieser Vers hier aufhört, damit ihr in nichts Mangel habt. Also wir denken ja normalerweise, wenn uns der Gegenwind entgegenbläst im Leben, dass uns etwas genommen wird. Von der göttlichen Perspektive ist es so, dass uns etwas hinzugefügt wird, wenn wir uns darauf einlassen. Das hat ganz viel mit Glauben zu tun an die Gnade Gottes, weil wir sind nicht die tollen Leute, aber wir wissen, seine Gnade bringt uns ans Ziel.
Amen.
Jede Anfechtung, Drucksituation, Herausforderung, Widrigkeit soll uns zum Nutzen sein. Ja, das sagt dieser Vers. Deswegen sagt er, achtet es für lauter Freude. Es ist unverschämt. Die Leute, denen Jakobus das geschrieben hat, die waren übrigens unter sehr viel Druck und Bedrängnis. Und Jakobus sagt ihnen, achtet es für lauter Freude. Ja, sie waren bestimmt beleidigt am Anfang. Sie hätten auch richtig Anstoß nehmen können natürlich. Aber hier sehen wir ein göttliches Prinzip, was enorm ist und was total Sinn macht, wenn man versteht, dass Gott uns trainieren möchte für etwas Größeres. Wenn unser Endziel ist, dass es uns nur gut geht und dass wir happy sind und dass wir uns gut fühlen und dass unsere Sünden vergeben sind, dass wir kein schlechtes Gewissen haben, das ist alles legitim, alles richtig und auch wichtig, aber dann verpassen wir eigentlich das, was Gott darüber hinaus vorgesehen hat als Ziel. Also die Frage ist, wie gehst du mit Herausforderungen um? Ergibst du dich ihnen widerstandslos oder erkennst du in ihnen eine Gelegenheit, das Regieren zu lernen und nimmst die Herausforderung an? Herzlich willkommen in Gottes Fitnessstudio. Gnadenfit oder göttlich fit. Was ist deine Herausforderung? Schlägst du dich mit Krankheit rum, mit finanziellen Engpässen? Schlägst du dich vielleicht mit widrigen Lebensumständen um? Oder mit, und das ist ein ganz großer Teil, auch mit anderen Menschen, die dir das Leben sauer machen? Also viele Probleme kommen daher, weil wir nicht alleine auf der Erde sind, stimmt's? Oder ist es alles zusammen? Ja, es gibt auch Zeiten, da ist es alles zusammen. Und zwei Dinge kannst du tun. Entweder kannst du sagen, oh, ich armer Mensch, ja. Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Warum immer ich? Und dich diesen Umständen ergeben. Oder du kannst sagen, Gott, ich leide, aber ich weiß, du gebrauchst das. So wie, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und ich leide. Wer hat schon mal Muskelaufbautraining gemacht? Hast du gelitten?
Ja.
Oh, ja, das ist manchmal ganz schön anstrengend. Vielleicht geht es dir so. Du merkst diese Kraft, die das kostet und diesen Schmerz vielleicht auch. Aber du sagst, es dient einem Ziel, nämlich meiner Berufung, jetzt in diesem Leben zu regieren und später in alle Ewigkeit mit Christus über die Erde zu regieren. Überleg mal, wie gewaltig das ist. Das ist, ich kann es selbst nicht fassen. Ja? Wie kann Gott sowas zulassen oder auch uns dazu einladen, an seiner Regierungsherrschaft teilzuhaben? Er hat es gesagt. Ich hätte es nie gewagt, so etwas zu behaupten. Und weil er es gesagt hat, glaube ich es. Und deswegen, wenn du in dieser kommenden Zeit Druck merkst, Schwierigkeiten hast, Probleme kommen, dann sage, okay Gott, ich nehme die Herausforderung an. Ich lasse mich trainieren für das, wozu du mich bestimmt hast. Amen. Vater, ich danke dir, dass du uns in diesem Leben einfach gestellt hast und auch Dinge in unserem Leben auch geschehen lässt, selbst wenn sie unangenehm sind, dienen uns zum Besten. Du hast gesagt, alle Dinge dienen zum Guten. Durch Christus sind wir mehr als Überwinder. Wir danken dir dafür, Herr. Und ich bete, dass du uns in dieser Zeit hilfst, unsere Berufung als königliche Priester wahrzunehmen und auch durchs Leben zu gehen, nicht als Opfer, sondern als solche, die selbstbestimmt mit erhobenem Haupt wissen, wofür sie leben. Danke, Herr. Ich segne jeden hier in diesem Raum, in der CGM, und bete für dein Gnadenwerk in dieser Zeit. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen.